Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
What a gorgeous ball by Mio, and Guirassy is away! 26 Bundesliga goals and counting. Wonderful pass by Mio. A classic Guirassy run in between defenders, and the finish is pure Guirassy. So calm, so cool.
Es geht einfach weiter und weiter und weiter. Der VfB gewinnt auch beim FC Augsburg mit 1:0 durch das Tor von Serhou Guirassy. Den englischsprachigen Live-Kommentar haben wir gerade gehört. Und viele, viele Fans im Stadion haben am Freitagabend ausgiebig vor Ort gefeiert in der Fuggerstadt, Philipp Meisel.
Das kann man so stehen lassen. Ja, war wieder einmal ein stabiler Auswärtsauftritt, der eigentlich ein Heimspiel nachher war, zumindest für die 11, die mit dem Brustring auf dem Platz standen. Und für die VfB-Fans eine letzte Zementierung ihres Status als zahlreichste Auswärtsfahrergruppe in dieser Bundesliga-Saison. Niemand bringt mehr Fans mit. 5.400 und ein paar zerquetschte ist, glaube ich, der Schnitt. Da können sie auch nicht mehr vom Sockel geholt werden, jetzt am letzten Spieltag. Und das ist natürlich zurückzuführen auf solche Auftritte, wie jetzt in Augsburg oder in Dortmund oder in Hoffenheim, falls sich die Älteren unter uns nochmal dran erinnern. Ja.
Oder. Es ist wirklich nicht zu glauben, der VfB hat jetzt seine Auswärtssaison beendet und in den 17 Bundesligaspielen hat er 10 Siege gefeiert. Das ist ja geisteskrank, würde Maxi Mittelstädt sagen.
Unter anderem, ja, würde er das sagen wahrscheinlich.
Wir sprechen über dieses Spiel in Augsburg und haben natürlich auch in unserem Mittelpart noch einen Blick auf die EM-Nominierung von Julian Nagelsmann. Mal gucken, welcher Schreibwarenhändler oder Metzger sonst noch um die Ecke kommt und irgendwas verkünden wird. Haben einen großen Blick auf das NLZ, denn es gibt das große Finale in der Regionalliga am kommenden Wochenende. Da freue ich mich schon drauf, mit dir drüber zu quatschen. Ehrlich gesagt, das wird was Schönes. Und was Schönes wird hoffentlich für die vielen Fans auch der Heimabschluss. Schluss am 34. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach, Samstag 15:30 Uhr, alle mal wieder schön zeitgleich. Das alles erwartet euch hier in dieser 290. Folge. Und Philipp, wenn ich auf das Augsburg-Spiel noch mal zurückblicke, auch wenn es jetzt schon fast eine Woche her ist, wir wollen es nicht zu lange gestalten, aber ich kann dir sagen, ich bin vor Ort gewesen, ich hatte so einen richtig schönen Platz, so hinterm Tor, dritte, vierte Reihe, auf der Seite, wo dann das 1-0 gefallen ist, und hatte einen schönen Blick aufs Spielfeld, auf den Auswärtsblock. Es war ein Träumchen. Das Spiel war so lala, zur Pause stand es 0-0. Ich glaube, manche haben vielleicht gesagt, es ist sogar ein 0-0-Spiel, obwohl der VfB schon noch überlegen war in der Szene. Aber dann sagt sich halt Enzo Mio, nee, ich spiele noch mal ein Zauberpässchen. Und Serhou Guirassy sagt sich mal, nee, ich mache das, was ich die ganze Saison schon mache. Und dann nimmst du halt auch da wieder 3 Punkte mit. Wahnsinn.
Also wo du standest und welche Sicht du hattest, konnten ungefähr so ja deutlich über 80.000 Menschen nachvollziehen, die unseren WhatsApp-Kanal abonniert haben. Denn da gab es Videos zu sehen, ja, oder ein Video zumindest zu sehen, von der Feierreihe nach Abpfiff. Ja, war ein Spiel, wo du genau wusstest, das fällt ein Tor, wenn es fällt, und es wird für den VfB fallen, und wenn das so kommt, dann wird es einfach locker heimgeschaukelt, und genau so war es. Du hattest keinerlei Anzeichen dafür, dass Augsburg in der Lage ist, hier da irgendwie gefährlich zu werden, und der VfB hat eben das Nötigste gemacht, um diese 3 Punkte mit nach Hause zu fahren. Was ich mir noch so notiert habe von diesem Spiel, war Enzo Mios Fußgelenk, ja, wie er den Ball da rausschüttelt auf Guirassy, der dann das Tor macht. Das ist allererste Sahne, und dann natürlich auch die Coolness des Torjägers, der unter Druck genau das Richtige tut, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht nachher und man beinahe befürchten musste, hätte sich vielleicht irgendwas am Knie getan oder so, wie er da dann den Ball abschließt. Aber ja, ein erneutes Zeichen mal für wieder mal für seine Qualität, und 26 Saisontore, jegliche Rekorde, die es irgendwie zu brechen gab, gebrochen. Ich meine, da gibt's kein anderes Attribut außer exzellent für Serhou Guirassys Saisonleistung.
Wahnsinn, ja. Ich habe tatsächlich einen kleinen Schreckmoment gehabt im ersten Durchgang, als nämlich Enzo Mio mal kurz auf dem Boden lag und behandelt werden musste, weil das sah ein bisschen strange aus. Ich habe mir die Szene jetzt nicht nochmal im Nachgang angeschaut in den Fernsehbildschirmen. Im Stadion hast du kurz den Eindruck gehabt, das war ohne Fremdeinwirkung, das war, und er hält sich so das Knie. Da sind einige zusammengezuckt in meiner Nähe. Aber zum Glück alles gut gegangen, konnte weitermachen und dann eben auch den entscheidenden Assist liefern. Ich habe hier auf unser Sheet draufgeschrieben, liebe Leute da draußen, verzeiht es mir schon, es soll nicht wieder nach Abheben klingen oder so. Ich habe draufgeschrieben, der VfB im Stile von Inter Mailand will heißen, und das ist, finde ich, neben den drei Punkten, die du mitgenommen hast, aus meiner Sicht das Beeindruckendste gewesen. Du hast angedeutet gerade, Philipp, hinten raus war klar, dass Augsburg nichts entgegenzusetzen hat. Das mag zum einen vielleicht an der Limitiertheit der Augsburger liegen, aber ich hatte, als das 1-0 gefallen ist, die Gewissheit, und nicht nur ich, sondern auch viele Leute um mich rum, auch mit denen ich gesprochen habe, dass das Ding jetzt gewonnen ist. Also das ist, und das meine ich mit Inter Mailand. Das ist so eine Mannschaft, die, wenn sie es 1-0 schießen, ist das Ding eigentlich gewonnen, weil alle wissen, die lassen nichts mehr anbrennen. Im Zweifel kontrollieren sie das Spiel bis zum Abpfiff. Und wenn jetzt nicht irgendwie gevatter Zufall kommt und irgendwie was ganz Krummes passiert, dann geht dieses Spiel halt im Zweifel 1-0 aus. Und dieses Gefühl hatte ich am Freitagabend. Ja, von den Augsburgern kam nicht viel, aber auf der anderen Seite, du musst es halt auch so kontrolliert zu Ende spielen und den Gegner gar nicht erst in diese Situation kommen lassen, ihm nicht zu viele Standards geben, keine Böcke schießen hinten. Deswegen hat der VfB das super seriös runtergespielt. Und ich hatte so ein bisschen, war ja vor ein paar Wochen in Mailand, ich hatte so ein bisschen Inter-Vibes am Freitagabend. Kein Spektakel, aber einfach drei Punkte auswärts.
Kann ich gut nachvollziehen, mit minimalem Aufwand das Maximale mitgenommen. Sogar noch Kräfte gespart, würde ich sagen. Ich glaube, da ist noch was im Tank für diesen Samstag. Sprechen wir nachher drüber. Und jetzt hören wir mal, was der Trainer zu diesem Spiel noch zu sagen hatte, kurz nach der Partie.
Ja, wir wollten das Spiel sehr konzentriert und fokussiert angehen und ich glaube, das ist uns gelungen von der ersten Minute an. Ich denke, wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten Kontrolle, wir wollten ja so wenig Momente wie möglich aufkommen lassen für den Gegner und ich glaube, das ist uns über weite Strecken gut gelungen. Wenn es in der ersten Halbzeit was zu bemängeln gab, dann war es eher das Spieltempo dann in bestimmten Phasen, gerade wenn wir ins letzte Drittel gekommen sind, so dass wir nicht allzu viele klare Torchancen hatten. Aber unterm Strich war ich da schon zufrieden und in der zweiten Halbzeit haben wir dann halt zumindest diesen einen Moment gehabt mit Ciru. Schönes Zusammenspiel zwischen Enzo und Ciru. Und ich glaube auch danach waren wir gefährlich. Ich denke, es geht einfach in Ordnung. Der Sieg ist, glaube ich, okay. Wir haben ja einfach das Spiel angenommen und das finde ich einfach richtig gut. Wir haben uns das Ziel gesetzt, heute den Platz 3 zu sichern, das haben wir geschafft. Wir haben uns das Ziel gesetzt, heute 70 Punkte zu holen, das haben wir auch geschafft und damit zumindest etwas geschafft, was nur einmal vorher gelungen ist. Und wir wollten ein kleines Endspiel nächste Woche einfach noch um etwas spielen. Und ja, das ist uns gelungen und das ist großartig. Das macht mich alles zusammen richtig stolz, spricht total für die Mannschaft, dass sie nicht wirklich nachgelassen hat. Das finde ich einfach bemerkenswert. Die Jungs haben sich jetzt 3 freie Tage verdient, bevor wir dann uns am Dienstag wieder treffen und vorbereiten für das letzte Spiel zu Hause gegen Gladbach.
Das Sebastian Hoeneß am Freitagabend. Ich habe es am Anfang schon angerissen, um sozusagen die Auswärtssaison des VfB mal zu Püree massieren, wie wir so schön sagen. 10 Siege ist verrückt, vor allem vor dem Hintergrund, welche Auswärtsmisere der VfB davor hatte, in den Jahren, in denen er gegen den Abstieg gespielt hat. Hast du eine Erklärung dafür, warum dieser Sprung war? Ist es nur die Qualität oder ist es auch so eine gewisse Abgezocktheit, die du halt auswärts brauchst?
Nee, du warst Teil davon. Das sind die Fans. Also für mich ganz, ganz eindeutig. Wir hatten diese Woche am Montagabend eine, das nennt sich SCZ Abendkonferenz oder SCZN, also für beide Titel, Stuttgarter Zeitung und Nachrichten. Da konnten sich Leser, Nutzer anmelden, um mit uns in den Konferenz-Call zu gehen, in den Zoom-Call und eben uns auch Fragen zu stellen rund um den VfB und seine Saison und auch mit ein bisschen mit Blick auf die EM. War eine lustige Nummer, anderthalb Stunden hat Spaß gemacht und da war auch eine der Einstiegsfragen für mich, wo ich denn diesen Aspekt sehe oder verorte, warum der VfB so eine Saison spielt und warum er auch diese 10 Auswärtssiege bisher holen konnte, 22 insgesamt, auch das ist ein Rekord übrigens, ja. 22 Saisonsiege. Ja, ist eine Ansage. So. Und mein Take war der, ich tue mir schwer, es an einem spezifischen Punkt festzumachen. Ist immer Mix aus vielem, gilt im Negativen genauso wie im Positiven. Aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es die Symbiose zwischen Anhängern und Mannschaft. Oder zwischen, also dem Staff, Mannschaft als einem und den Anhängern. Das, was da passiert ist, seit Saisonbeginn, was sich dann fortgezogen hat durch all diese Auswärtsfahrten, Auftritte, wie oft haben wir drüber gesprochen in dieser Saison, in diesen vielen Folgen, dass es diese Momente gab, da hat die Mannschaft die Hütte angezündet oder andersrum, ja, oder über das feine Gespür gesprochen haben, das die Anhänger haben, wenn sie das sehen, was da auf dem Platz passiert. Und das ist, finde ich, so unglaublich wichtig und bestätigt ja auch von den Jungs selbst, die immer und immer wieder uns in die Mikrofone diktiert haben, was die Fans uns heute getragen haben, zu was die uns heute gepusht haben, wie die uns pushen, was die uns für Flügel verleihen, ja, teilweise. Das gab's halt Woche für Woche zu hören und nicht, weil es einfach eine Plattitüde ist, die sie loswerden, damit sie halt irgendwas gesagt haben. Nein, es war so, ja. Und ich glaube, wir hören nachher noch zwei Sportskameraden aus der Mannschaft und die, selbst die heben darauf ab. Ja, also das wird der Schluss dieser Sendung sein, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, was du hier vor mich hingelegt hast. Dann ist das so. Und dann, ja, also da kann man jetzt noch viele, viele Worte versuchen zu finden. Es ist einfach eine Einheit aus Anhängern und Truppe und die macht diese Erfolge möglich.
Ich war jetzt unter der Woche in der Ostfildener Cocktailbar meines Vertrauens.
Hatte nicht auf der Dinis Ersatzbank in Deggendorf.
Leider nicht, in der muss ich aber auch mal wieder hin. Ja, ja. Muss ich auch mal wieder hin, tatsächlich. Ich bin ins Gespräch gekommen mit jemandem, der dort gearbeitet hat, der mich dann auch erkannt hat. Wir haben gequatscht und haben uns lange über den VfB unterhalten. Und was ich einfach beeindruckend fand an solchen Gesprächen, finde ich, merkst du das immer, wenn du das Glänzen in den Augen der Fans siehst. Das ist das, wenn du spürst, boah, und wir haben dann unter anderem darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, boah, wenn du so ein Highlight-Video machen müsstest mit den Höhepunkten der Saison, du wüsstest gar nicht, wo du anfangen, aufhören sollst. Es gab so viele Highlights, es gab so viele tolle Momente, es gab so viele schöne Tore, es gab so viele Momente aus dieser Symbiose Fans und Spieler, das ist unfassbar gewesen. Und was mir dann auch gesagt wurde, und das fand ich dann auch einen bemerkenswerten Satz, weil wir dann jetzt über das letzte Spiel gesprochen haben, was jetzt am Samstagnachmittag gegen Gladbach ansteht, worüber wir später auch noch sprechen werden, hieß es, weißt du, ich bin echt total traurig, dass die Saison jetzt vorbeigeht.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Also da sehe ich so dieses lachende Auge über das, was man erlebt hat, was man genießen durfte, aber das weinende Auge, dass es jetzt bald vorbei ist, zumindest was diese Saison angeht. Und ich kann das so, so nachfühlen. Das war echt spannend. Und wenn du eben solche, und du hast auch ganz viele dieser Gespräche, egal ob groß, klein, ob die Leute aus Stuttgart kommen, von weiter weg, jeder, der den VfB im Herzen trägt, genießt einfach diesen Moment, diese Saison, die man gerade miterleben durfte.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer vielleicht das, was Felix uns jetzt mitgebracht hat im Mein VfB Abschlussbericht.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Die Rekorde hören nicht auf beim VfB Stuttgart. Das 1-0 in Augsburg war der schon 22. Sieg in dieser Bundesliga-Saison. 22 Siege in 33 Spielen. Das ist der alleinige Siegesrekord in der Bundesliga-Geschichte der Stuttgarter. Selbst in den letzten Meistersaisons waren es maximal 21 Siege. 70 Punkte sind es nun. Mit dieser Punktzahl gelang 2007 die deutsche Meisterschaft. Das ist eine Saison für die Ewigkeit der Schwaben. Das ist klar. Seit dem 20. Spieltag stellt der VfB durchgängig in dieser Saison den Punkterekord für den jeweiligen Spieltag auf. 14 Spieltage am Stück, möglicherweise 15. Und es sind eigentlich unfassbar gleichzeitig 12 Punkte mehr als in der Aufstiegssaison 2019-2020. Auf Platz 2 reichten damals 58 Zähler. In einer Kategorie sind die Schwaben allerdings deutscher Meister, nämlich bei den Auswärtsfahrern. Im Schnitt folgten über 5.500 Fans dem VfB pro Auswärtsspiel. Höchstwert waren die 16.000 in Hoffenheim. Auch am Freitagabend in Augsburg waren es wieder starke 7.000 VfBler. Guirassy erzielte das 1:0, schon der 11. Führungstreffer des Topstürmers. Das ist ligaweiter Bestwert in dieser Saison und Vereinsrekord beim VfB. Darauf folgte noch ein weiterer, ähnlicher Rekord. Mit 11 Toren in Auswärtsspielen hält Guirassy nun auch den Vereinsrekord in einer Bundesliga-Saison. Auch der 10. Auswärtssieg ist der neue Bestwert der Schwaben. Ab in die Daten der Bundesliga, im Saisonvergleich zuerst FCA, dann VfB. 0,71 zu 2,06 Expected Goals bei 1:7 Schüssen aufs Tor. 73% Ballbesitz des VfB war der Saisonbestwert. Andere Datenlieferanten wie Opta berichten sogar von 77% Ballbesitz, was der Vereinsrekord der Schwaben seit Start der Datenerfassung 2004-2005 wäre. Die 208 Pässe der Augsburger waren der niedrigste Wert unter den VfB-Gegnern. Der VfB spielte 753, Platz 5 in den 33 Spielen. Den 5 niedrigsten Wert lieferte der FCA an der Passquote, 76%. Die 92% beim VfB stellen wieder den Bestwert dar. Im Tabellenkeller waren die Laufleistungen 113,2 zu 110,9 Kilometer, so auch die Sprints 277 zu 188 und die gewonnenen Zweikämpfe 73 zu 65, dazu 5 zu 5 Ecken und 15 zu 9 begangene Fouls. Der VfB spielt jetzt schon eine bessere Rückrunde als Hinrunde, 36 zu 34 Punkte in 17 bzw. 16 Spielen.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wirft ihre Schatten voraus und das wird, glaube ich, allen klar, die sich nicht unbedingt jede Woche mit Bundesliga, zweite, dritte Liga, Regionalliga beschäftigen, sondern auch den Fans, die von sich behaupten, ich interessiere mich eigentlich nicht so für Fußball, aber EM und WM schaue ich. Das merkt man auch an der Strategie, Philipp, die der DFB fährt, um diese Nominierungen bisschen prominenter zu platzieren, in allen Bereichen irgendwie unterzubringen, um die offizielle Begründung ist, glaube ich, um die Stimmung ein bisschen anzuheben, die Vorfreude. Ja, was hier passiert in dieser Woche mit dieser scheibchenweisen Nominierung, kommentierst du wie?
Ja, holt mich nicht ab. Also ist aber auch nicht, also ich bin ja nicht repräsentativ. Es gibt bestimmt viele, viele Menschen, die finden das sehr gut. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sich der DFB nach Jahren der wo Pleiten, Pech und Pannen sich quasi die Klinke in die Hand gegeben haben rund um diese Nominierungsprozesse und irgendwie die Plettenbergs dieser Welt schon 8 Jahre vorher dann die komplette Liste hatten oder im Zweifel hat Julian Nagelsmanns Freundin irgendwie in die Redaktionsstuben durchgefunkt, was weiß ich. Dass man es jetzt mal so probiert, dass man sich eine Agentur genommen hat, die gesagt, wisst ihr was, wir machen uns einen Spaß aus genau der Tatsache, jetzt liegen halt wir, ja, und wir liegen das mit sag ich mal Partnern, die wir uns aussuchen, die zum Teil sehr prominent platziert dann diese Nachricht verbreiten konnten, Tagesschau, RTL exklusiv, Frau Ludewig, dein Traum deiner feuchten Nächte oder irgendwie.
Das war der absolute Traum deiner Höhepunkt.
Ja, irgendwie sowas. Und dann kommt halt auch, keine Ahnung, irgendwelche Influencer, die kein Mensch kennt oder zumindest ich nicht. Und dann, ich hätte mich jetzt gefreut, auf die Spitze getrieben hätte ich es ja tatsächlich, wenn Julian Nagelsmann Robin Hack nominiert hätte von Borussia Mönchengladbach und das die Metzgerei Ergenzinger im Leonhardsviertel in Stuttgart dann gemacht. Das sowas hätte ich gut gefunden. Aber das ist in Ordnung. Es sorgt für genau das, was bezweckt war, nämlich Gesprächsstoff. Das wird überall diskutiert, selbst in unseren Redaktionsstuben, wie man so schön sagt, ist das natürlich Thema. Jeder wartet drauf, wann kommt der nächste und wer wird's kommunizieren. Und damit ist das Ziel erfüllt. Und ich finde, wie gesagt, diesen Ansatz, das so ein bisschen augenzwinkernd, selbstironisch zu machen, dann doch schon ganz in Ordnung. Muss man leider attestieren. Auch wenn ich kein Freund dieser Mannschaft bin, ich gehe damit professionell um, wenn es von mir verlangt wird. Ansonsten habe ich mit der Nationalmannschaft wirklich gar nichts am Hut.
Ich glaube, was entscheidend ist, was du gerade gesagt hast, ist auch ganz am Anfang, wir sind halt nicht die Zielgruppe, sondern ich bin jemand, der Fußball auch anders erlebt. Ich glaube, es ist generell eine andere Zielgruppe, die mit, sag ich mal, Dauerkarte in der Bundesliga oder die regelmäßig auch solche Podcasts wie hier hören, als die Menschen, die halt sich alle 2 Jahre mal für Fußball interessieren. Was aber überhaupt nicht, will ich überhaupt nicht verurteilend sagen, sondern das ist ja so, das Interesse ist ja mal intensiver, mal weniger intensiv. Ich sag ganz ehrlich, ich mag sowas nicht. Das ist, ich nennt mich Traditionalist oder alten weißen Mann oder sonst irgendwas. Wenn es nach mir geht, gibt es bei den sozialen Kanälen ein Bildpost, wo alle Namen draufstehen und dann frei nach Franz Beckenbauer geht's raus und spielt Fußball. Ich verstehe, dass hier die Stimmung so ein Stück weit gehoben werden muss, aber ich krieg sowieso hier schon, bei mir stellen sich alle Härchen auf, wenn ich schon das Wort Influencer nur höre. Ich mag sowas nicht. Ich habe da, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Jahren, als wir mal über die eine oder andere VfB-Kampagne, du erinnerst dich, aus Urzeiten mal gesprochen haben. Ich habe da mal gesprochen von der Jungformatisierung des Sports.
Ja, richtig.
Ich meine übrigens auch, dass es genau diese Agentur ist, die hinter dieser Geschichte stand. Zumindest stand sie auch hinter der Verkaufe des neuen Nationalmannschaftstrikots. Kann man mögen. Ich mag es halt nicht. Mein Ding ist es nicht. Ja, aber also, ich freue mich über die Nominierung, sag ich mal so.
Ja, das ist richtig. Nein, wir sind, glaube ich, da nicht repräsentativ. Müssen es aber auch gar nicht sein. Also ich habe damit kein Problem im größeren, weiteren Sinne. Holt mich nicht ab, listet mich nicht, brauche ich nicht, danke. Ja, und die 4, die dabei sind, die sonst normalerweise mit dem Brustring durch die Gegend rennen im DFB-Team, die interessieren mich viel, viel mehr. Und über die sprechen wir jetzt.
So.
Was hast du gedacht, als schon 3 Innenverteidiger draußen waren? Du wusstest, okay, der Tag kommt, der Rüdiger kommt auch noch. Und Anton auch noch nicht kommuniziert.
Ja, man kriegt dann natürlich schon so ein bisschen, man überlegt und zählt das so für sich zusammen. Wen will er denn mitnehmen? Wie viele will er denn mitnehmen? Ich glaube, dass die Art und Weise, wie halt Julian Nagelsmann spielen lassen wird, eben auch sich widerspiegelt in der Kadernominierung. Sprich, wenn er vorhat, mit 3 Innenverteidigern zu spielen, dann musst du eigentlich 5 nominieren, ja, um die bei der Europameisterschaft zu haben. Und wir müssen dann auch ganz ehrlich sagen, zumindest beim Namen Waldemar Anton oder Robin Hack, vielleicht sogar Schlotterbeck, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber da reden wir eher von der 2. Garnitur, die dann eher bei der Europameisterschaft auf der Bank Platz nehmen wird. Und ich glaube, auch da geht es zum Beispiel darum, dass du keine Stinkstiefel hast, sondern dass du welche hast, die da Bock drauf haben. Und deswegen, ja, man konnte dann schon so ein bisschen überlegen, oh, ob das noch reicht. Aber im Kern, wenn man genau hinschaut, welchen Fußball Julian Nagelsmann spielen lässt, dann ist es eigentlich auch konsequent.
Wenn du es umdrehst, ein Mats Hummels, der setzt sich halt nicht auf die Bank.
So, das ist der Punkt.
Der will spielen und da gibt es auch keine 2 Meinungen. Ja. Und er ist halt nun mal nur in einem bestimmten Konstrukt noch fähig, Topleistung zu bringen. Das kann er, hat man erst letzte Woche gesehen, im Champions League Halbfinale. Aber da braucht es eben das Drumherum. Und das ist halt im DFB-Team nicht immer gegeben, denn, du hast schon völlig zu Recht angemerkt, Julian Nagelsmann, der wird relativ fluide seine Mannschaft ausrichten nach Gegner, während eines Spiels, nach Gegebenheiten. Und gerade wenn du mal Dreierkette spielst, dann Viererkette, dann mit Schiene, ohne Schiene, dann hast du eben zumindest in 3 von 4 dieser VfB-Nominierten, führe ich, klammer ich so ein bisschen aus, der hat andere Qualitäten, aber sowohl Mittelstädt als auch Undorf und Anton sowieso, die können halt mehrere Positionen und mehrere Rollen spielen. Und genau das ist, dass diese, ich kann Lucien Favre leider nicht nachmachen, Polyvalenz.
Polyvalenz, ja, ja, darum geht's. Also ich glaube, es gibt 2 Dinge, die Julian Nagelsmann bei der Nominierung wichtig sind. Und insoweit ist das halt schon ein großer Unterschied zu dem, was davor war unter Joachim Löw am Ende und vor allem auch unter Hansi Flick. Es wird keine Rücksicht gesetzt auf irgendwie frühere Verdienste, sondern die Leistung spielt eine Rolle. Die Polyvalenz spielt eine Rolle, also inwieweit kann ich Spieler auch auf verschiedenen Positionen einsetzen. Wir haben das bei Sebastian Hoeneß in Perfektion gesehen beim VfB in der Bundesliga.
Zum Beispiel, ja.
Und dann schaut er auch, ein Hinweis, Führich Mittelstädt, dann schaut er auch, wie agieren die Spieler zusammen. Und jetzt stehen dann natürlich damit Chris Führich und Maximilian Mittelstädt 2 Spieler auf der nominierten Liste. De facto ist es aber ein Tandem, das er da nominiert hat.
Ja.
Weil es 2 Spieler sind, wir vom VfB kennen es besser als alle anderen, die Fans im Stadion und wir, die oben sitzen. Die haben ein blindes Verständnis. So, der eine weiß, was der andere macht. Jeder weiß in der Situation, was macht mein Kompagnon, hinterläuft er oder bietet er einen anderen Raum an oder hält er mir den Rücken frei. Und genau darum geht es auch. Das hat nichts mit den Blöcken zu tun. Aus früheren Zeiten erinnert man sich, da gab es mal den Bayern-Block und den Dortmund-Block. Das hat also nichts mit Blöcken zu tun, aber das hat was mit Spielverständnis in kleineren Gruppen zu tun.
Ja, und Tandem hin, Tandem her, da sind sie sehr stark, das ist richtig. Aber also wenn ich jetzt Startelf-Chancen verteilen wollen würde oder müsste, würde ich die eher Mittelstädt zuschreiben, denn Führig, ja, denn der kann Dreier-, Fünferkette Aufbau spielen, Viererketten Aufbau spielen. Der Trainer hält ihn für einen der Top Außenverteidiger dieser Welt. Der wird spielen, ja, das wird ein Startelf-Kandidat für die Nationalmannschaft.
Absolut.
Führig ist das nicht. Führig hat aber dafür die Qualität, zum einen. Er bildet dieses Tandem mit Mittelstädt im Zweifel, aber ist halt auch ein Spieler, den werfe ich in der 60. rein und der ist in der 61. on fire. Ja, es gibt nur wenige Spieler, Undaf ist übrigens auch so einer, den du reinbringen kannst, der sofort auf Betriebstemperatur ist und dir sofort Impact bietet, wie die jungen Leute heute sagen, ja, und Einfluss nehmen kann auf das Spielgeschehen, sei es durch seine Schnelligkeit, durch seine Dribbelstärke, seine Torgefahr, was auch immer. Und das, wie gesagt, ist die Qualität, die Führig mitbringt. Deswegen habe ich ihn aber auch so ein bisschen ausgeklammert vorhin, weil er ist eben nicht so polyvalent. Der ist halt linker Außenstürmer, linker Flügel, agiert invers. Ja, also zieht immer spiegelverkehrter Robben quasi, zieht immer nach innen auf seinen starken rechten Fuß, sucht dann den Abschluss oder den Steckpass. Das ist die große Qualität, die Chris Führig mitbringt.
Kurzer Hinweis an der Stelle, es ist gerade Mittwoch 13.10 Uhr. Das heißt, wir nehmen das zwar auf, aber es ist schon noch möglich, dass ihr diesen Podcast am Donnerstag, Freitag, Samstag hört und es noch den einen oder anderen Knaller gab, die eine oder andere Überraschung. Wir gehen davon aus, jetzt hier mal, dass das Quartett, das jetzt auch zuletzt bei den Testkicks in Frankreich und gegen die Niederlande dabei war, also Mittelstädt, Führig, Undaf, Anton, dabei ist und bei einigen wissen wir es schon sicher. Es kann aber durchaus noch passieren, dass beispielsweise Alexander Nübel noch auf den Zug aufspringt, Bernd Leno ist verletzt, gibt zumindest Gerüchte. Es können ganz verrückte Dinge noch passieren, vielleicht um einen Herrn Stiller, wobei da hast du schon gesagt bei uns, der hat den Pavlovic auf der Position nominiert. Das wird dann wahrscheinlich derjenige sein, der sich, wenn es um die Position geht, auf die Bank setzen wird dürfen. Aber dennoch wollen wir es nur an der Stelle sagen, es ist möglich, dass ihr diesen Podcast hört und es ist noch was ganz, ganz Verrücktes passiert.
Ja, wobei alles, was uns unsere Nationalmannschaftsreporter so auch angeliefert haben, dieser Tage nicht darauf hindeutet. Aber wer weiß. Ich glaube, wenn es noch einer schafft aus dem VfB-Kader, dann der an diesem Mittwochmorgen einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieben hat, nämlich Leo Sturgeon. Der ist bei den Schweizern auf dem Zettel, das wissen wir vom Nationaltrainer höchst selbst. Unser Kollege David Scheu, den habt ihr hier schon öfters gehört, der ist auch einfach mal dahin gefahren in die Schweiz auf eine Pressekonferenz mit dem Nationaltrainer.
Hoffentlich hat er sich eine Vignette besorgt, die ist teuer.
Oh, vielleicht ist er auch Zug gefahren, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da hat Jakin da schon gesagt, du, der ist mehr als nur auf dem Zettel. Da waren aber noch Spiele offen, die Sturgeon da gespielt hat, und zwar in überzeugender Manier. Also da ist davon auszugehen, dass er zumindest im vorläufigen Kader landet. Das übrigens gilt das auch für alle VfB-Nominierten im DFB-Team. Ne? Das ist ein vorläufiger Kader, meine Damen und Herren. Ja, da kann, muss nicht, aber kann noch reduziert werden. 26 Spieler darf er schlussendlich auf den Bogen schreiben, der Nationaltrainer. Ob er es dann tut, wird sich zeigen. Er muss es nicht, aber er kann.
Sollte das alles so kommen, dann käme es zum Wiedersehen mit Sturgeon und dem DFB-Quartett, denn Deutschland und die Schweiz sind in einer Vorrundengruppe, in der Gruppe A. Für diejenigen, die es noch nicht ganz präsent haben, sage ich es nochmal gerne, da müsst ihr es nicht aufschreiben. Deutschland eröffnet gegen Schottland die Euro und dann sind in der Gruppe noch die Ungarn, das Spiel steigt in Stuttgart. Und die Schweiz eben, vorher hat das DFB-Team noch zwei Testspiele gegen die Ukraine und gegen Griechenland. Da gibt es ein Wiedersehen mit Konstantinos Mavropanos, der da gesetzt ist in der Innenverteidigung bei den Griechen, die ihres Zeichens aber nicht qualifiziert sind, weil sie in den Playoffs an Georgien gescheitert sind, Philipp. Und jetzt die Quizfrage an der Stelle, die muss ich dir ganz kurz stellen. Wie heißt denn der Nationaltrainer von Georgien?
Willi Sagnol.
Großartig, es muss ein Willi sein. Ja. Deswegen Georgien dabei, Griechenland nicht, aber dafür Testspielgegner des VfB.
Ich habe übrigens am Montagabend in dieser Konferenz, in dieser Abendkonferenz, die ich vorhin schon angesprochen habe, mal erstaunte Augenbrauen geerntet, also die nach oben gingen, als ich nämlich gefragt wurde, welche Mannschaft denn könnte denn so überraschen? Habe ich die Schotten genannt. Und zwar nicht, weil ich ein großes Schottland-Fable habe, sondern weil ich das tatsächlich sportlich gesehen für möglich halte, dass diese Mannschaft, die übrigens auch ihre Qualifikationsgruppe dominiert hat, vor Spanien.
Genau, Spanien geschlagen.
Die hat mal Spieler in ihren Reihen, die jetzt auf die, das sind wirklich internationale Hochkaräter, ja, Robinson von Liverpool, McTominay von United, dann McGinn Aston Villa.
Heißt der wirklich McGinn? Darauf ein Tonic. Heute haben wir eine Jokes
was with Names. Was ist denn Folge. Eigentlich, Christian? ja, oder Kieran Tierney ist mir auch noch eingefallen. Oder was heißt, ist da auch noch zu nennen? Das ist, der spielt bei Real Sociedad in Spanien. Das sind Jungs, die sind in ihrer Prime. Die sind alle so 27, 26, 28 rum. Spielen bei Top-Clubs, sind individuell in der Lage, absolut den Fußball zu spielen, der Europa dominieren kann. Und wenn die als Gruppe funktionieren, könnte das eine Mannschaft sein, die ins Viertelfinale durchmarschiert. Ja, bin ich echt gespannt drauf. Kann natürlich genauso anders ausgehen, aber keine andere Nation, das hat die UEFA unlängst bekannt gegeben, ist so heiß auf die Tickets als die Schotten. Über 100.000 Jungs und Mädels der Tartan Army werden hier erwartet, unter anderem auch in Stuttgart. Die spielen einmal hier. Die kommen rüber mit oder ohne Karte, vollkommen Wurst. Ja. Und das kann, hat heute auch schon das Thema, ein großer Faktor sein für eine Mannschaft, wenn die Anhängerschaft da ist und sie trägt.
Finde ich generell eine spannende Vorrundengruppe. Also irgendwie, ich hoffe, der DFB hat gelernt aus dem, was bei der WM in Katar passiert ist, als, glaube ich, du und ich gefühlt ein halbes Jahr vor den Japanern gewarnt haben. Und irgendwie, dass keiner so richtig auf dem Schirm zu haben schien. Und genau, das ist eine kompliziertere Gruppe, als sie auf den ersten Blick scheint. Schottland, hast du gerade gesagt. Ich habe das Spiel sogar gegen Spanien gesehen in der Quali. Das war bockstark, souverän und hochverdienter Sieg. Die Ungarn, die auch seit Jahren so in diesem erweiterten Kreis sind, mit einem Szoboszlai beispielsweise, ja, aus Liverpool.
Ja. Für mich einer der, sag ich mal, Top 5 auf der Position weltweit. Das ist super spannender Spieler.
Und über
Spieler.
Die Schweizer müssen wir nicht reden, die übrigens bei der vergangenen Euro bis ins Viertelfinale gekommen sind und erst im Elfmeterschießen an Spanien gescheitert sind. Mit der Schaltzentrale Chaka und ganz vielen talentierten Spielern, die wir aus der Bundesliga kennen. Also das ist echt nicht ohne.
Zakaria. Chaka, Zakaria. Die beiden machen das Mittelfeld. Dennis Zakaria, früher Mönchengladbach.
Ja. So. Jetzt wollen wir nicht zu sehr über die EM reden, die hat noch genug Zeit bis dahin, aber so haben wir schon mal einen kleinen Eindruck euch gegeben. Was wir euch jetzt noch geben können, mit Dank an die Kollegen der 977, ist und der Kollege Daniel Haug, der sich kurz nach der Nominierung mit Maxi Mittelstädt unterhalten durfte. Und das war, glaube ich, wirklich unmittelbar, nachdem das Ding dann verkündet wurde. Natürlich wusste es erst schon vorher, aber ich würde sagen, lass uns mal reinhören, wie er die Geschichte gesehen hat.
Maxi Mittelstädt, Nominierung zur Heim-EM. Glückwunsch. Danke. Was waren so die ersten Gedanken, die dir so kamen, als du es erfahren hast?
Boah, ja, natürlich extremer Stolz. Ich glaube, es ist schon immer so ein Traum gewesen. Und klar, war vor einem Jahr nicht denkbar. Und ja, deswegen macht es mich schon, glaube ich, stolz, die Chance zu bekommen. Und ich freue mich extrem drauf.
Du sprichst es an, vor einem Jahr abgestiegen mit der Hertha, jetzt mit dem VfB, nächste Saison Champions League, jetzt Heim-EM. Musst du dich manchmal kneifen? Kannst du das alles überhaupt verarbeiten?
Ja, es ist natürlich immer noch so ein bisschen surreal, aber ja, das ist, wie gesagt, boah, ich habe wie gesagt, auch vor einem Jahr nicht dran denken können, als man über die EM gesprochen hat, dass ich da ein Teil von sein könnte. Und ja, dass ich das jetzt bin, ist extremer Stolz, wie gesagt, und macht mich extrem glücklich, und ich werde alles geben, um dann erfolgreiche EM zu spielen.
Wie hast du es erfahren? Hat dich der Bundestrainer angerufen? Wie lief das ab?
Er hat eine SMS geschickt und war natürlich sehr, sehr stolz erfüllend. War gerade zu Hause, ich habe einfach auf mein Handy geguckt und dann Nachricht von Julian Nagelsmann, und dann hat er mir geschrieben, dass ich dabei bin, und war sehr cool.
Die Fans haben es über ein Interview von Peter Schilling erfahren, völlig losgelöst. Ist es was, wo du sagst, das passt zu dir? Hat der DFB gut ausgewählt, die Bekanntgabe für dich?
Ja, auf jeden Fall. Passt, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, klar, mit dem Tor auch hat es eine besondere Bedeutung. Und von daher ist es ja eine coole Verkündung. Und ich habe das Video auch gesehen und ja, sehr, sehr cool.
Mit welchen Zielen fährst du ganz persönlich jetzt zur EM?
Ja, ich glaube, wir wollen eine sehr erfolgreiche EM spielen. Wir haben jetzt gegen Frankreich und Holland Grundsteine gelegt, um eine erfolgreiche EM zu spielen. Und ja, jetzt wollen wir so weit kommen, wie es geht. Und ich möchte alles geben, um der Mannschaft da auch oder meinen Anteil daran dann auch zu haben.
Es war nicht ganz unmittelbar danach, sondern während die Trainingseinheit lief am Dienstag in Bad Cannstatt, Fußball-Tennis-Turnier gab es zu sehen, mehr nicht. Hat Peter Schilling, aka Major Tom, über die sozialen Netzwerke Maxi Mittelstädt als EM-Fahrer oder im vorläufigen Aufgebot stehend bekannt gegeben. Und danach konnte man mit Maxi dann sprechen. Hat noch ein bisschen Autogramme geschrieben vorher. Waren sehr viele Fans wieder da, wie üblich. Das ist ja mittlerweile ein Happening da unten in Bad Cannstatt. Das ist ja nichts mehr mit früher zu tun, wenn irgendwie 15 Verirrte mit Regenschirm da standen und dem Nieselregen trotzdem. Da kommen mittlerweile Hund, Katze, Maus angefahren und feiern den Club da ab. Das ist wirklich toll, auch für die Mannschaft.
Du musst übrigens
und für alle, die da arbeiten.
Philipp, an der Stelle, du hast vorher das Video angesprochen, das ich aus Augsburg für unsere über 80.000 bei WhatsApp reingeschickt habe. Von dir habe ich ein Traumfoto vom Trainingsplatz gesehen. Mit einem blauen Himmel, ein Wetterchen, unten der grüne Rasen. Das war für mich wirklich Trainingsromantik.
Fußball-Tennisturnier mit der Siegermannschaft Fürich, Karasor, Undav, die also die Konkurrenz relativ blass haben aussehen lassen. War schön anzusehen, für die Fans natürlich super, weil Spaß, alle haben Spaß. Danach haben sie sich wirklich ausführlich Zeit genommen. Fast eine Stunde wurden da Autogramme geschrieben. Das ist natürlich auch was allen klar war. Das ist das letzte Mal in dieser Saison, dass wir öffentlich trainieren. Ja. Danach
Ferien sind?
Nee, ja. Waren keine.
Pfingstferien, ne?
Nein, ich glaube nicht, oder?
Wie immer gilt, was sich dann noch ganz aktuell getan hat, Donnerstag 13 Uhr geht der finale vorläufige Kader raus, um es mal so zu sagen, von Julian Nagelsmann. Entnehmen Sie bitte der Tagespresse und ich würde sagen, dann lassen wir es an der Stelle gut sein und sprechen über die Dinge, die sich am kommenden Wochenende zutragen werden. Und bevor es um die Bundesliga geht, geht's um das hier.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Die U21 hat ein 3:1 aus dem Adlerhorst mitgebracht. Ja, im Ahorn Campus in Dreieich hat man gespielt gegen SG Eintracht Frankfurt 2 und hat jetzt das, was man haben wollte, nämlich ein wirkliches Endspiel. Und zwar gegen die TSG Hoffenheim 2. Die hat sich schon verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen durch eine Niederlage. VfB 2 kann es noch packen, hat einen Punkt Rückstand auf die Kickers. Und ich glaube, sie haben mittlerweile aus diesem Mutter-zum-Kind-Modus, denn so sind sie ein bisschen in diese Situation gekommen, in einen anderen gefunden, nämlich in den, dass sie jetzt wirklich alles dran setzen werden, da am Samstag diese Überraschung zu schaffen. Ne? Unabhängig davon, ob man einem Stadtrivalen dadurch wehtut oder nicht, das ist ihnen, glaube ich, egal.
Die Situation in der Regionalliga ist folgende. Hoffenheim 2 ist raus aus dem Aufstiegsrennen, haben verloren am Wochenende zu Hause und sich damit endgültig verabschiedet aus der ganzen Geschichte. Es ist der Stuttgart-interne Zweikampf zwischen den Kickers und dem VfB 2. Die Kickers haben einen Punkt Vorsprung, fahren am letzten Spieltag nach Homburg und haben es in der eigenen Hand. Wenn die Kickers gewinnen, dann steigen sie auf in die dritte Liga und sind Regionalligameister. Der VfB 2 empfängt Hoffenheim 2, also genau die Mannschaft, die jetzt zuletzt wirklich sehr, sehr, sehr geschwächelt hat, im Stadion an der Kreuzeiche zu Reutlingen. Ich habe mir sagen lassen, ein Philipp Meisel wird da sein. Und sollten die Kickers in Homburg patzen, dann wäre der VfB mit einem Sieg vorbeigezogen. Torverhältnis ist ein Tick schlechter beim VfB als bei den Kickers, also darauf zu spekulieren, dass die Kickers beispielsweise verlieren, der VfB einen Punkt holt, wird nicht reichen, es sei denn, die Kickers kriegen in Homburg richtig auf den Deckel. 14 Uhr, Samstag findet das Spiel statt, wir haben es gerade angesprochen, VfB in Reutlingen an der Kreuzeiche gegen Hoffenheim 2. Wer parallel noch Zeit hat und sagt, ich bin entweder um 15.30 Uhr beim Bundesligaspiel gegen Gladbach oder ich sitze an der Kreuzeiche oder ich bin beim Grillen und gucken will, was die Konkurrenz macht. Das kann man machen bei uns, denn das Spiel der Kickers in Homburg, das gibt's bei uns im Livestream. Wir packen euch alle Infos dazu, wie ihr an diesen Livestream kommt, in die Shownotes. Also für diejenigen mit guten WLAN an der Kreuzeiche oder in Bad Cannstatt Konkurrenz beobachten, kann man dann bei uns machen. Packen wir euch in die Shownotes. Und Philipp, ich habe gewusst, dass du an die Kreuzeiche fährst. Ich habe es gewusst. Das kannst, sowas lässt du dir nicht nehmen.
Ich habe extra Dienst getauscht. Ja, ich war eigentlich fürs Neckarstadion eingeteilt, aber habe gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir schicken da mindestens einen Mann an die Kreuzeiche. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich da gestalten wird. Es wird keine Unterstützung von oben geben. Das ist schon klar. Also hat auch während der Saison nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt, denn die paar Male, die ein Eckloff oder ein Massimo da bei Fiedler spielen durften oder mussten oder wie auch immer, war es eher so mehr Fremdkörpermodus, als dass es der Mannschaft was gebracht hat. Bei Eckloff nicht ganz so, der hat auch ein, zwei Buden gemacht und bevor er sich dann mal wieder verletzt hat, aber vor allem Massimo, da kann ich mich noch an zwei, drei Auftritte erinnern, wo du gedacht hast, hey, boah.
Ja.
Ja, wenn du keinen Bock hast, Dicker, dann bleib halt im Bett, so irgendwie, ja, und das will man, glaube ich, nicht riskieren, ja, und außerdem hat es auch, ehrlich gesagt, der Fiedler-Kader verdient, durch die Leistung, die er gebracht hat, dazustehen und sie dann auch selbst jetzt voll zu holen oder es selbst zu verlieren, das ist ja egal, aber da jetzt irgendwie nochmal Einfluss zu nehmen durch Spielerverschiebungen, die ja möglich wären, ja, von Richtung Profikader dahin, das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Übung. Eher erwarte ich, dass aus Nico Willigs Mannschaft Jungs dabei sein werden, beispielsweise ein Carlo Curani, der nicht nur am Wochenende 4 Stück in Bayern eingeschenkt hat, beim 7-2 kommen wir gleich dazu, sondern eben auch schon feststeht als einer derjenigen, die nächste Saison für die U21 auf Torejagd gehen werden. Ja, und warum also nicht dann da was probieren, anstatt sich von oben jemand zu holen, der darauf gar keinen Bock hat und sowieso schon in ein paar Wochen hier keinen Vertrag mehr haben wird. Das ist nicht, kann nicht im Sinne der Erfinder sein, sowas zu machen.
Bin ich komplett bei dir, zumal wirklich die Spieler belohnt werden sollten, die, völlig egal wie das am Samstag ausgeht, eine großartige Saison gespielt haben. Also wenn du diese Saison auf dem Spitzenplatz beendest, und das wird der Fall sein, dann hast du grandios Season gespielt und ich glaube, damit haben in der Form nicht viele gerechnet beim VfB. Das war zuletzt auch in den vergangenen Jahren beim VfB 2 so ein Up and Down, viele Wellenbewegungen, und dieses Jahr haben sie wirklich konstant gut die Ergebnisse geholt und allein die Tatsache, dass du vor dem letzten Spieltag theoretisch im Rennen um die Meisterschaft und den Aufstieg bist, zeigt genug, was da geleistet wurde. Deswegen kann man da an der Stelle schon mal das Hütchen ziehen. Hast du einen Tipp für Samstag, wie es ausgeht, die ganze Geschichte?
Ich glaube, die Kickers gehen hoch.
Ich glaube auch.
Ich glaube, die Kickers gehen hoch, einfach weil sie sich nichts nehmen lassen mehr jetzt. Ja, die
werden, Homburg man sagt,
ist die Luft raus.
Ja, ist die Luft raus. Die haben noch das Saar-Pokalfinale vor sich.
Die ist die Luft raus. Das ist schon vor 1, 2, 3 Wochen passiert. Ja, wir haben die Tage auch mit Danny Schwarz gesprochen, beziehungsweise Jürgen Frey hat natürlich mit Danny Schwarz gesprochen. Wer sonst? Außer Jürgen Frey? Könnt ihr lesen, ehemaliger VfB-Jugendspieler, jetzt Trainer von Homburg. Gibt's bei uns auf den Seiten zu lesen und da ist, glaube ich, schon durch, da klingt schon durch, dass da jetzt nicht mehr das allerletzte Körnchen verheizt werden wird in diesem Spiel. Und dann ist es ja eben für den VfB 2, von dem ich auch annehme, dass er das Spiel gewinnen wird, aber das reicht dann halt eben nicht. Und
korrekt sind wir uns einig. Ich bin der Meinung, dass beide gewinnen werden, die Kickers und der VfB, und damit, also wenn die Kickers jetzt noch stolpern sollten, weiß nicht, ich glaube, das entscheidende Spiel für die war wirklich der Heimsieg jetzt gegen Freiberg am Wochenende, dass sie aus der Delle rausgekommen sind, so einen richtigen Kampfsieg, so einen Schmutzarbeitssieg geholt haben.
Ja, so ein dreckiges Ding, das ist immer gut. Weiß jeder, der selbst mal auf dem Platz gestanden ist, egal welcher Klasse, diese Spiele, diese Siege, die sind so viel mehr wert als diese 5-0s und 4-1 und keine Ahnung was Ergebnisse. Diese dreckigen Dinger, ach herrlich. Oder nachher in der Kabine sitzt, wo dir schon einfach noch die Haare zu Berge stehen aufgrund der Geilheit dieser ganzen Gemengelage. Das ist so stark. Ja, da läuft's auch dann gut danach.
Die Geilheit der Gemengelage war auch das 7-2. der U19 gegen den FC Bayern. Was war das denn?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich war am Donnerstag, am Vatertag in Geisling. Ja, legendärer Ground war ich auch noch nie. Ja, Kinderstätte von Jürgen Klinsmann und Kalle Allgöber, Eibachtalstadion. So. Und da spielen die gegen den SSV Ulm. Und es war so ein richtiges Pokalspiel. Ulm, Zweiter der Junioren Oberliga, also Klasse tiefer. Unfassbar griffig, giftig, von der ersten Minute an, voll drin, voll da. Obwohl Kenny Fresle es 1-0 gemacht hat nach 2 Minuten, haben die sich überhaupt nicht drum geschert. Geht in Führung, dann gleicht der VfB wieder aus, dann geht der VfB in Führung, dann kommt Ulm in der Nachspielzeit, 90. plus X zum Elfmeter, 3-3, Verlängerung, Ulm legt vor, der VfB zieht nochmal gleich, Elfmeterschießen und dann setzt sich die an diesem Tag bessere Mannschaft durch und das war Ulm. Ja, und Nico Willig hat seine beste Mannschaft da aufs Feld gestellt für dieses Pokalfinale, weil er wusste, wenn wir dieses Pokalfinale gewinnen, sind wir im DFB-Pokal. Er wollte diese Chance, diese erste unbedingt haben. Hat nicht funktioniert. Jetzt hat er das Problem gehabt. Ich habe keine 48 Stunden, muss schon wieder kicken und habe meine beste Elf hier gerade 120 plus X verheizt. Was mache ich? Ja. Und dann kommt dieses Spiel und auch nicht gegen irgendjemand, sondern gegen den FC Bayern. Und ich dachte tatsächlich, das wird böse ins Auge gehen, denn nur der Sieg garantiert den vierten Platz und damit auch DFB-Pokalqualifikation. Aber sie haben es gewonnen. Sie haben es in beeindruckender Manier gewonnen. Carlo Curani, 4 Tore, habe ich schon gesagt. Ja, also auch wenn, muss man einschränkend sagen, Bayern wohl alles andere als den ersten Anzug dabei hatte. Einige U17-Junioren und anscheinend überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel, weil es um nichts mehr ging für sie. Man muss zuerst mal 7-2 in einem Junioren-Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München gewinnen. Das haben sie geschafft und dadurch eindrucksvoll ihre Saison abgerundet mit einem Einzug ins DFB-Pokalfeld für die kommende Saison. Das ist Chapeau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hut ab.
Auch hier und dazwischendrin noch mal den Junior Cup gewonnen im Winter. Also es war auch eine richtig gute Saison und nächste Saison wartet auf das Team von Nico Willig echt ein Highlight nach dem anderen. DFB-Quali, hast du gerade gesagt, ist geschafft. Youth League-Quali ist geschafft qua Bundesliga. Tabelle.
Ja.
Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig spannendes Jahr und das werden wir auch sehr, sehr akribisch verfolgen.
So sieht's aus. Ich hoffe, ich kann euch nächste Woche schon ein, zwei Informationen respektive Texte liefern dazu. Ich habe mich mit Stefan Hildebrand verabredet, mal zusammenzusitzen und mir mal zu erläutern zu lassen, wie der VfB das ganze Thema plant. Hab schon vorab ein bisschen mit ihm gesprochen zwischen Tür und Angel. Es ist de facto so, dass sie versuchen werden, dieses ganz große Brimborium von der Truppe fernzuhalten. Ja, hier mit große Reisen, dicke Hotels, Anzüge und so weiter, defilieren hier, defilieren da, das will man nicht. Ja, einfach um den Jungs nicht den Kopf zu verdrehen, ganz simpel. Ja, es gibt ja da Vereine, die machen da wirklich den großen Show draus, zu Recht auch, kann man machen. Ja, ist die ganz große Bühne auf diesem Level in Europa, die man da spielt. Aber was man eben sucht und worauf man sich schon total freut, ist diese sportliche Herausforderung. Du spielst einfach nicht gegen deine üblichen Verdächtigen wie sonst Woche für Woche, sondern du spielst gegen internationale Top-Mannschaften. Ja? Und das ist für die Entwicklung dieser Jungs einfach pures Gold. Ja, das wird stark.
Übrigens, die ersten 6 Begegnungen werden identisch dann sein mit den Begegnungen, die die Profis haben werden. Das heißt, und das ist das, was du gerade angesprochen hast mit Defilieren und so weiter, sollte zum Beispiel jetzt der VfB bei Real Madrid spielen dürfen, dann spielt eben auch die U19 wahrscheinlich irgendwann am selben Tag am Mittag halt auch bei Real Madrid. Und das ist dann schon nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber du hast völlig recht. Die Youth League, ich finde das ein super Wettbewerb. Aber es ist jetzt nicht der Anlass, sage ich mal, hier jetzt einen auf dicken Max zu machen, sondern eigentlich mag ich an der Youth League genau das, dass du sozusagen als Vorlauf zum großen Spiel am Abend auf irgendeinem kleineren Kickplatz den Nachwuchs gegeneinander kicken siehst und schaust, was die so können. Und die Youth League ist für mich eher Trainingsanzug als feiner Zwirn.
Genau.
Und das mag ich aber. Das ist dann so ein bisschen wie so das Beiwerk, wo du schon mal eine Wurst isst und 2 Bier und guckst dir der U19 zu.
Du könntest tatsächlich bei Herrn Hildebrand anfangen, weil das ist fast original O-Ton, der Satz, den er gesagt hat.
Guck.
Youth League ist Trainingsanzug und nicht schicke, dicke Hose.
Gar nicht abgesprochen an der Stelle.
Ja.
Wir haben, wie immer, auch in dieser Woche News von den VfB-Frauen und die hören wir uns jetzt an.
VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße.
Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
Vatertag 2024 im Schwabeländle. Oder wie man es auch sagen könnte, Pokalfinaltag bei den Frauen des VfB Stuttgart. Bei bestem Wetter starteten um 13.30 Uhr im Stadion des VfL Waiblingen die U17 Oberligameisterinnen vom VfB gegen die Vizemeisterinnen vom SV Eutingen. Trotz drückender Überlegenheit und einigen hochkarätigen Chancen wollte der Ball nicht über die Torlinie der Eutingerinnen. Da es die weiß-roten Juniorinnen auch in der Verlängerung nicht schafften, die gut aufgelegte Torspielerin aus Eutingen zu überwinden, kam es zum spannungsgeladenen Elfmeterschießen, bei dem der VfB um Trainer Patrick Recknagel das Nachsehen hatte. Der trotz der Enttäuschung an diesem Tag dennoch stolz auf die Saisonleistung seiner Schützlinge sein kann. Nach den Juniorinnen kam es vor ca. 1600 Zuschauern zum Aufeinandertreffen zweier Aufstiegsaspiranten. Auf der einen Seite der SV Hegnach, dessen Spielerinnen sich den Aufstieg in die zweite Bundesliga auf die Fahnen geschrieben haben, und auf der anderen Seite die Frauen des VfB Stuttgart, die sich anschicken, als Oberligameisterinnen in die Regionalliga aufzusteigen. In der sechsten Minute musste der VfB noch eine Schrecksekunde überstehen, nachdem die Hegnacherinnen ein knapp aberkanntes Abseitstor bereits gefeiert hatten. Nach und nach gelang es aber den Brustringträgerinnen, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Es dauerte dann aber dennoch bis zur 37. Minute, als Anja Selensky nach einem sehenswerten Tänzchen in der Box abzog und den VfB in Führung brachte. In der zweiten Halbzeit konnten sich die Spielerinnen in Weiß-Rot dann zwar einige Chancen erspielen, aber auch hier dauerte es bis zur 69. Spielminute, bis Jana Bäuschlein zum 2:0 einigten konnte. Den Deckel auf die Partie machte dann das Geburtstagskind Farah Yusufovic.
Übrigens in der Nachspielzeit.
Mit dem Gewinn des Sportline-WFV-Pokals qualifizierten sich die Frauen für die erste Runde des DFB-Pokals in der nächsten Saison. Es bleibt abzuwarten, welche spannenden Gegnerinnen zugelost werden. Das drei Tage nach dem Pokalfinale stattfindende Ligaspiel gegen den FV 09 Niefern konnten die VfB-Frauen deutlich mit 6:0 für sich entscheiden. Zu erwähnen ist neben der sehr guten Leistung aller Spielerinnen die Leistung der Spielerin des Spiels, Mandy Islacker, die an 4 der 6 Tore beteiligt war und die mittlerweile sichtbar das Spiel des VfB bereichert. Nachdem auch der SC Sand 2 bei seinem Spiel auf der Waldebene Ost ablieferte, bleibt es spannend im Aufstiegskampf.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Wird dieses Spiel der krönende Abschluss einer Rekordsaison, Christian Pavlitsch? Dieses Spiel, VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach, Samstag, 15:30 Uhr, volle Hütte, 60.000, Neckarstadion. Jetzt.
Ja, das wird er. Und das mache ich gar nicht mal am Ergebnis fest. Also, wer weiß, vielleicht gibt es auch ein 2-2 oder ein 3-3. Es gibt ja manchmal so verrückte Ergebnisse am letzten Spieltag. Wenn es um nicht mehr ganz so viel geht für den VfB, geht es schon noch um den zweiten Platz, klar. Aber worauf ich hinaus will, ist, dieses Spiel kann den Gesamteindruck, den die 33 Spiele davor gemacht haben, einfach gar nicht mehr kaputt machen. Und es wird, ich glaube, es wird einfach nochmal komplett all das abgefeiert, was sich davor zugetragen hat in der Saison. Vor allem von den Rängen. Du hast schon, wir haben im Augsburg-Part drüber gesprochen, oder wenn man sich eben mit Fans unterhält, die haben alle Bock auf dieses letzte Spiel. Alle haben Bock auf dieses Spiel. Und wenn der VfB aber das auf den Platz bringt, was er bisher in dieser Saison auf den Platz gebracht hat, dann ist natürlich auch da ein Sieg drin. Und darf man auch nicht vergessen, so eine Rechnung aus dem Hinspiel ist ja da auch noch offen für den VfB.
Ja, das ist tatsächlich so. Wieder mal so ein Spiel da oben. Ich habe in den letzten Jahren so viele redaktionell begleitet. Da oben 3, 4, vielleicht sogar mehr. Wo ich nachher mich gefragt habe, warum zur Hölle kann jetzt hier irgendein Farke, Sewane und was weiß ich, wie diese Handlampen da heißen, auf dieser Pressetribüne sitzen und mir erzählen, was seine Mannschaft hier alles toll gemacht hat. Nix hat sie toll gemacht. Der VfB hat ihnen das Ding hingelegt und sie haben halt vielleicht, wenn man es positiv beurteilen möchte, gerade in den richtigen Momenten zugegriffen und sich das genommen, was ihnen da hingelegt wurde. Aber boah, habe ich mich immer geärgert, Mensch. Und ich habe mich natürlich auch im Januar geärgert, als dieses Ergebnis da oben zustande kam. Und auf eine Art und Weise, wo ich dachte, Mensch, um Himmels Willen, das kann doch einfach nicht sein, dass man so verpennt, ja, den Anfang und dann in den 90 Minuten hinterherläuft. Andererseits kannst du ja auch sagen, im Rückblick jetzt, diese zwei Spiele, die hat es ja vielleicht aber auch gebraucht, ja, dieses Bochum-Spiel, dieses Gladbach-Spiel, um den Jungs zu zeigen, hör zu, Leute, hier wird nicht mit 75-80% Chubi-Chubi zocken, das reicht halt nicht, ja. Und diese Genügsamkeit, über die wir öfters auch gesprochen haben, auch im Nachgang noch gab es ein, zwei Spiele, wo es zwar dann Erfolge waren, aber da war diese Genügsamkeit auch hier und da mal phasenweise situativ noch zu sehen während der Spiele, die hat dann irgendwann, war die weg. Und jetzt, also ich meine, das ist jetzt natürlich Mutmaßung ein Stück weit, aber ich glaube, man kann es schon zurückführen auf diese Spiele, also vor allem das Mönchengladbach-Spiel, weil man da eben deutlich gesehen hat, Leute, wenn ihr nicht ans Limit geht, dann wird es halt nichts. Es ist immer noch Bundesliga. Ja? Und dann ist auch eine Mannschaft wie Mönchengladbach in der Lage, euch 3 Punkte abzuziehen, obwohl sie eigentlich überhaupt nichts dafür getan hat.
Diese ganzen Scheißgedanken nach ärgerlichen Auswärtsniederlagen in Gladbach, weißt du, woran ich da immer denken muss oder wo ich diese Gedanken immer habe oder was mir da sofort in den Sinn kommt? Shuttlebus. Ja. Dieser Shuttlebus, auf den du eine halbe Stunde wartest.
Der ist echt schrecklich.
Irgendwo hinter sonst was du musst dann warten, bis dann einer kommt.
Bis er dich zu Humboldt-Schenke fährt. Ja.
Dann stehst du in diesem Bus und das sind genau jedes Mal, ich weiß gar nicht, wie oft ich oft beim Warten auf diesen Shuttlebus oder in diesem Shuttlebus immer mit dem Kopf geschüttelt so, nee, ey, schon wieder gegen die, schon wieder irgend so ein Robin Hack oder irgend so ein Blair oder sowas. So. Aber wenn die Mannschaft auch nur ansatzweise das, was sie da aus dem Hinspiel vielleicht selbst frustriert hat, ummünzen kann, dann hat sie was vor am Samstag.
Ja, und wir haben heute ja schon über Symbiosen gesprochen und über das, was es der Mannschaft auch bedeutet, vor diesen Fans spielen zu dürfen. Ja? Die werden den Teufel tun, um denen da jetzt noch irgendwann nochmal was zu schenken. Auf gar keinen Fall. Ja?
Du warst am Dienstag beim Training. Schönes Wetterchen, Fußballtennis, hast du gesagt. Wie ist die Spannung so? Ist die noch?
Ja, die null, natürlich. Also das hast du während dieser Einheit nicht beobachten können. Das war in den letzten Wochen immer sehr stark zu sehen. Auch in dieser Wochenstartseinheit, die wir ja sehen können. Ist die einzige, die wir sehen können. Danach werden auch wir Journalisten ausgeschlossen. Da war das immer zu sehen. Bei so einem Fußballturnier, nein. Also der Einzige, der komplett unter Hochspannung war, war Enzo Mio. Der hat aber auch jeden Ball abgefeiert, als wäre es gerade hier der Gewinn des Olympiatitels oder was weiß ich. Ja, also
der hat noch was vor dieses Jahr.
Aber alle anderen haben natürlich da war schon Gefeixe da und der Spaß im Vordergrund. Aber ist ja auch logisch. Also ich meine, die haben ein Warm-up-Programm absolviert. Danach ging es auf 4 Feldern, immer mit 3er-Teams. In der Turnierform quasi gegeneinander, immer rollierendes System und so, das war schon sehr spaßgeprägt. Muss aber gar nichts heißen. Ja? Also die Mannschaft hat schon immer wieder mal in dieser Saison gezeigt, hat auch der Trainer ganz oft zu Protokoll gegeben, dass sie aus dieser Spaß-Euphorie-Stimmungslage nach Siegen zu Wochenbeginn auch wieder ganz, ganz schnell umschalten konnte, um dann am nächsten Wochenende eben wieder scharf zu sein. Und das erwarte ich jetzt auch. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft sich mit einem schönen Spiel und entsprechenden Ergebnis von ihren Fans verabschieden möchte. Und das heißt nichts anderes wie ein Sieg ist Pflicht. Ist ja logisch.
Willst du deinen Tipp jetzt schon abgeben?
Kann ich ja machen. 2-0.
Also, ich sag 3-1.
Gut.
Dann lassen wir jetzt den Mann zu Wort kommen, der noch mehr Zahlen für euch zur Verfügung hat, nämlich mit Blick auf Borussia Mönchengladbach, unser Felix, bitteschön.
Der Mein VfB Gegnercheck, unser Blick in die Datenbank.
So schnell geht es, schon steht das letzte Saisonspiel an. VfB gegen Gladbach, Platz 4 gegen Platz 5 in der ewigen Bundesliga-Tabelle. In der Tabelle Platz 3 gegen Platz 13 aktuell, 70 zu 34 Punkte. Minimal deutlicher in der Jahrestabelle, Platz 2 gegen Platz 14. Genau gleich sieht es auch bei Heim- gegen Auswärtstabelle aus. Im Marktwert ist es Platz 5 gegen Platz 9. Der einzige Ex-Spieler ist VfB-Leihspieler Mo Dahoud. Die Heimbilanz der Schwaben gegen die Fohlen ist positiv, 8 und 21 Siege, 11 Remis und 15 Pleiten in 54 Spielen. In den letzten 10 Spielen waren es 5 Siege, 1 Remis, 4 Pleiten. Die überragende Rückrundenbilanz der Stuttgarter bisher, 11 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Der VfB kassiert die drittwenigsten Gegentore, 39, Gladbach die viertmeisten, 64. Beide Mannschaften kassieren etwas häufiger in Halbzeit 2. Der VfB erzielt die viertmeisten Tore, 74, Gladbach die siebtmeisten, 56. Der VfB hier häufiger in der zweiten Halbzeit, Gladbach häufiger in der ersten. Auffällig sind hier tatsächlich auch mal die Arten der Torerzielung. Der VfB trifft am drittmeisten mit links, Gladbach am zweitwenigsten. Die Fohlen treffen dafür aber am zweitmeisten per Kopf in der Bundesliga. Karasor hat noch nie für den VfB in der Bundesliga getroffen. Vielleicht kommt hier der Gegner Gladbach gerade zur rechten Zeit. Die Borussia kassiert im Liga-Vergleich besonders gerne Premierentreffer. Dazu hat Gladbach im geteilt häufigsten nach Führung noch verloren. Ab in die Bundesliga-Daten. Zuerst VfB, dann Gladbach. Passquote Platz 3 gegen Platz 7. Ballbesitz Platz 3 gegen Platz 11. Die gewonnenen Zweikämpfe sind eng. Platz 7 gegen Platz 8. Bei den Kopfballduellen Platz 14 gegen 11. Flanken aus dem Spiel 10 gegen 9. Karten Platz 16 gegen 9. Faust am Gegner Platz 15 gegen 14. Es ist also ein eher faireres Duell zu erwarten. In der Laufdistanz sind die Teams auf Augenhöhe. Platz 11 gegen 10. Die Schwaben sind stärker in den Sprints. Platz 11 gegen 17. Intensive Läufe Platz 12 gegen Platz 15. Die Stuttgarter können die Saison noch auf Platz 2 oder Platz 3 abschließen. Das wären 13 oder 14 Plätze Unterschied zur Vorsaison in der Relegation. Ein solcher Fortschritt gelang bisher in der Ligageschichte jeweils nur einmal. Gewinnt der VfB auch noch sein letztes Heimspiel, in das er als klarer Favorit geht, steht er bei 73 Punkten. Diese hätten letzte Saison für den Meistertitel gereicht.
Außer Abfahrtszeiten von Shuttlebussen, Christian Pavlic, was gibt es für Spieler bei Borussia Mönchengladbach, die es im Auge zu behalten gilt? Welcher ist deiner? Wen hast du dir ausgesucht?
Ich habe mir einen Spieler ausgesucht, den ich zugegebenermaßen vorher nicht so auf dem Schirm hatte, also vor dieser Hinspielniederlage in Mönchengladbach, weil ich aber auch zugegebenermaßen nicht viel Gladbach geschaut habe bis zu diesem Spiel. Aber da ist mir halt ein Spieler in Erinnerung geblieben, das ist Franck Honorat. Einerseits aufgrund dieses toll klingenden Namens und Franck übrigens mit CK wie beim Herrn Ribéry geschrieben. Der hat der VfB-Hintermannschaft schon Aufgaben gegeben und den, ich weiß nicht, ob der irgendwie nicht ganz beachtet wurde in der Vorbetrachtung oder ob das ein bisschen so, das war so eine Überrumpelungstaktik von Gladbach im Hinspiel. Ne? Da sind ja schnell, nach 20 Minuten stand es 2-0, nach 2 Minuten stand es 1-0. Die Tore hat Robin Hack geschossen, aber er war halt auch maßgeblich daran beteiligt, wenn es immer darum ging, diese Nadelstiche zu setzen und mit Geschwindigkeit nach vorne zu kommen. Spielt am Flügel, durchaus Geschwindigkeit, aber wie ich finde, nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch taktische Cleverness und Übersicht für seine Mitspieler. Ist einer, der selten Tore selbst schießt, aber häufig vorbereitet. Und ja, also das ist, wenn man sich den Gladbacher Kader durchschaut, dann ist viel so, viel Durchschnitt dabei, um ganz, ja, ohne despektierlich zu sein. Aber Franck Honorat ist mir da sehr, sehr aufgefallen. Und das ist eigentlich ein Spieler, wo ich sage, der VfB muss den Anspruch haben, ihn in Schach zu kriegen, ihn aufzuhalten. Das hat er im Hinspiel nicht geschafft. Für mich ist das die wichtigste Aufgabe im Vergleich. Also wenn du diese Schade aus dem Hinspiel ausmerzen willst, musst du Honorat bremsen.
Ja, den hatte, glaube ich, nicht nur du, hattest den nicht auf dem Schirm, denn war generell, also in der Bundesliga, nicht unbedingt ein Name, den man kennen musste, bevor der herkam. Der kam von irgendeinem französischen
Stade Brest,
die jetzt auf Platz 3 stehen und die gefühlt beste Saison ihrer Geschichte spielen. Wahrscheinlich Champions League Teilnehmer auch nächste Saison. Ja, könnte zu einem Aufeinandertreffen kommen mit dem VfB Stuttgart. Jetzt sind wir falsch abgebogen.
Wir haben auch einen schönen Ausflug.
Ja, war sehr schön sogar. Sehr schön. Ich war beinahe mit Glasgow Celtic dort vor anderthalb, zwei Jahren, hatte sogar schon ein Ticket, bin aber dann, also wäre quasi alleine gewesen, wollte alleine dann den Trip dann doch nicht machen. Du kommst da relativ schnell sogar hin. Ich habe geschaut mit dem TGV Stuttgart nach Paris in 3 Stunden und dann von Paris nochmal so 2, 1,5 bis 2, bis da raus in die Bretagne und dann, kann man schon mal machen.
Ich kriege jetzt keine Überleitung hin von wunderschönen
Klingeln. Wir sind irgendwo falsch abgewogen.
Stade Brest zu Robin Hack.
Ja.
Das ist nämlich deiner.
Ja, Robin Hack ist mein Spieler. Übrigens, in dem Kontext nochmal, wir haben ihn vorhin ja völlig zu Unrecht für den EM-Kader nominiert. Das war natürlich Quatsch. Ja, wir haben nur ein Beispiel geben wollen. Aber, beziehungsweise ich. Aber Robin Haag ist ein Spieler, den hätte ich hier gerne gesehen. Und zwar, als er den Schritt von Nürnberg gewagt hat. Dann, ja, schon. Und ich muss sagen, Bundesligaspieler, der vielleicht den größten Sprung gemacht hat, deutscher Bundesligaspieler in der Rückrunde, hat angefangen mit dem Spiel gegen VfB, da hat er 2 Tore gemacht, danach hat er gefühlt jede Woche getroffen, wie er wollte.
Im Derby kam er, glaube ich, mal rein und hat 3 Tore geschossen.
So, ne? Richtig, kann man auch mal machen gegen den FC, ja. Also das sind schon Leistungsdaten, die einen aufmerksam machen, und ich mag dieses, den kannst du auch nicht so wirklich greifen, der kann da vorne so alles Mögliche spielen, der kann im Zweifel auch offensive Sechserrolle spielen, eine Doppelsechs, der kann von überall kommen, kann Tore machen mit dem Kopf, mit beiden Füßen, ist vom Spielverständnis her ein Spieler, der für Kombinationsspiel geeignet ist. Also der kann einfach, mir macht der Spaß, so, ja. Und ich will nicht wissen, wo Borussia Mönchengladbach stünde ohne die Treffer von Robin Haag in dieser Rückrunde, ja. Ich glaube nicht da, wo sie jetzt sind. So.
Ich glaube, dann wird's für die noch um richtig was gehen.
Das würde ich auch so sagen, ja. Und deswegen. Und auch, weil ich keine Lust habe, dass er nochmal uns den Tag versaut, sozusagen, habe ich für Robin Haag hier aufgeschrieben auf diesem Zettel, und hoffe, dass ich falsch liege und er am Samstag nicht eine tragende Rolle spielen wird.
Außerdem wirst du am Samstag wahrscheinlich aus Reutlingen nicht mit dem Shuttlebus zurückfahren, von daher.
Nein, das werde ich nicht tun. Nein.
Juti, Tipps haben wir schon abgegeben. Ich würde sagen, alles ist bereit für das Finale Furioso gegen die Fohlen am Samstag. Das wird nochmal ein richtig schönes Fußballfest für den VfB, und dann darf unter dieser Saison für die Ewigkeit, für die Geschichtsbücher, denn das ist es, wenn man sich die ganzen Zahlen, Daten, Fakten anschaut, dann darf darunter ein Strich gesetzt werden. Und wie eben auch schon gesagt wurde, dann schade eigentlich fast, dass es dann vorbei ist. Ne? Naja.
So ist es. Eine Sache können wir euch schon aber noch ans Herz legen. Ganz vorbei ist es nämlich nicht, zumindest nicht, was uns angeht. Wir werden uns am Montag, am Pfingstmontag treffen. Wir werden für euch eine Saisonabschlussfolge aufnehmen. Wir werden dazu die Kamera anmachen, unser neues Studio testen, in dem wir hier gerade schon stehen, aber dann auch wirklich mit bewegten Bildern unser Gelaber unterlegen. Und dann könnt ihr euch das wahrscheinlich noch am selben Tag, vielleicht aber auch erst am Dienstag, exklusiv auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Es wird eine ausführliche Folge. Wir sprechen über Höhen, Tiefen, Do's, Don'ts, Unsung Heroes, Spieler der Saison, Daten, Zahlen, Fakten. Felix wird mit dabei sein, den ihr sonst immer nur hört. Jetzt bekommt er auch mal zu sehen vor der Kamera. Und wir freuen uns schon drauf, auch weil es so ein kleiner Saisonabschluss ist dann für uns, denn es ist nicht nur die letzte Folge, sondern es ist auch die Folge, die uns dann so ein bisschen in die Sommerpause gehen lässt, ehe es dann Ende Juni so langsam wieder losgeht. Ihr wisst ja, es gibt kein Trainingslager, der VfB reist nach Asien, die Trainingslager, klassische Vorbereitung wird in Stuttgart stattfinden, wahrscheinlich auch so, dass viele Fans kommen können, ja, könnte sein, dass es da noch ein oder andere große Zuschauerzahl da unten gibt bei einer Trainingseinheit, vielleicht auch mal wieder ein Fußball-Tennis-Turnier. Das alles lassen wir aber noch mal ganz, ganz, ganz weit von uns weg. Kümmern wir uns erstmal noch um diesen Saisonabschluss und seine Aufarbeitung, beziehungsweise die Aufarbeitung der Saison. Und da freuen wir uns drauf. Also ich zumindest, Christian. Ich glaube, bei dir geht's aber genauso, oder?
Aber hallo, das wird richtig gut. Freuen wir uns drauf. Entsenden euch ins Wochenende in den letzten Bundesligaspieltag des VfB gegen Borussia Mönchengladbach. Das letzte Wort in dieser Folge hat das dynamische Duo vom VfB TV am vergangenen Wochenende, Dennis Undorf und Maxi Mittelstädt. Viel Spaß und bis nächste Woche.
Und was ist das Fazit? Was machen wir jetzt diese Woche? Fokus auf Gladbach oder erstmal feiern und dann der Fokus? Weil wir wollen ja einen Rekord knacken. Hast du das auch als Ziel oder willst du jetzt das ausklingen lassen und vielleicht nicht mehr spielen am Wochenende?
Nein, ich möchte, dass wir jetzt feiern, ja, aber dann ab Dienstag wieder vollen Fokus, damit wir den Fans ein schönes Ende dieser unfassbaren Saison bescheren. Am besten mit 3 Punkten und dann zusammen mit den Fans feiern.
Und noch eine Sache zu unseren Fans. Was haben wir für einen geilen Support Woche für Woche?
Geisteskrank. Ich glaube, heute war auch schon wieder ein Heimspiel. Ja. Also ich glaube, wir haben fast nur Heimspiele gehabt dieses Jahr.
Und Weltklasse, ne?
Das ist Wahnsinn.
Also, einmal nochmal Respekt an die Fans. Wir lieben euch. Macht weiter so.
Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und ja.
Nach all der Reise? geht's auf die Reise.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International. Europapokal.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.